Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. 20 Jahre Haft für den Ex-Mann von Gisèle Pelicot. So lautet das Urteil gegen den Hauptangeklagten im Vergewaltigungsprozess von Avignon. Dominique Pelicot hatte gestanden, seine damalige Frau jahrelang immer wieder betäubt, sich an ihr vergangen und sie im Internet zu Vergewaltigungen angeboten zu haben. Die französische Polizei hatte 50 weitere Männer als Mittäter identifiziert. Sie erhielten deutlich geringere Strafen.
Justice pour Gisèle!
Gerechtigkeit für Gisèle, rufen sie am Vormittag vor dem Gericht in Avignon. Als sie nach dem Ende der Urteilsverkündung vor die Kameras tritt, wirkt Gisèle Pelicot erleichtert, bewegt und versöhnlich. Ich habe Vertrauen in unsere Fähigkeit, eine Zukunft zu gestalten, in der alle, Frauen und Männer, in Harmonie leben können, im gegenseitigen Verständnis und Respekt. Unterstützerinnen und Unterstützer von überall sind gekommen, Portugal, Deutschland. Gisèle Pelicot hat eine gesellschaftliche Diskussion über Vergewaltigung angestoßen.
Ich finde es so mutig, nach solchen Ereignissen, die sie erlebt hat, wo sie sagt, sie ist innerlich leer und tot, das zu machen, das zu schaffen.
Gisèle Pelicot will, dass sich nicht die Opfer sexualisierter Gewalt schämen, sondern die Täter. Die sind in diesem Fall alle schuldig gesprochen worden. Der Hauptangeklagte, der Ex-Mann von Gisèle Pelicot, bekam die Höchststrafe von 20 Jahren. Die anderen Täter wurden zu Haft zwischen 3 und 15 Jahren verurteilt. Viele Strafen blieben hinter den Forderungen der Staatsanwaltschaft zurück. Die Unterstützer des Opfers sind enttäuscht. Wir wollen, dass das ein wegweisender Prozess ist, wichtig für die Zukunft, für neue Politik, für wichtige Rechtsprechung. Gisèle Pelicot wollte, dass der Prozess öffentlich ist. In kurzer Zeit wurde sie so zum Vorbild im Kampf gegen sexualisierte Gewalt. Danke für Ihren Mut, Gisèle, heißt es auf diesem Plakat.
Und Friederike Hofmann hat die Urteilsverkündung heute in Avignon für uns beobachtet. Schildern Sie doch bitte kurz Ihre Eindrücke.
Als das Urteil gesprochen wurde, ist Gisèle Pelicot völlig ruhig geblieben. Ganz anders ihre Kinder, die waren richtig wütend, als manche Haftstrafen verkündet wurden. Die sind später auch nochmal an die Öffentlichkeit gegangen, dass sie die als viel zu niedrig erachten. Was heute hier in Avignon anders war, dass ja auch die Angehörigen von Mitangeklagten im Gericht zugelassen waren. Da gab es einen extra Übertragungsraum. Und als sie dort von den Haftstrafen erfahren haben, da gab es doch viel Wut, viele Tränen. Ich habe das selbst erlebt. Ich war im Foyer, da ist eine Frau an mir vorbeigerannt, schreiend, weinend, als sie von der Haftstrafe ihres Sohnes erfahren hat. Also streckenweise war die Stimmung hier in Avignon heute doch etwas angespannt.
Friederike Hofmann, danke nach Avignon. Das Bundesverfassungsgericht soll künftig besser vor politischer Einflussnahme geschützt werden. Dafür billigte der Bundestag heute mit großer Mehrheit eine Reform. Wichtige Regeln für die Organisation des höchsten deutschen Gerichts sollen im Grundgesetz festgeschrieben werden. Für Änderungen wäre dann eine Zweidrittelmehrheit nötig. Das gilt etwa für die Zahl der Richter und ihre Amtszeit.
Es ist in diesen Tagen selten geworden. SPD, Grüne, FDP und Union eint ein gemeinsames Ziel. Eine bessere Absicherung des Bundesverfassungsgerichts vor radikalen Kräften.
Wir sehen beim Blick ins Ausland, wenn Autokraten an die Macht kommen, wenden sie sich fast immer als erstes gegen die Wirksamkeit und die Unabhängigkeit von Justiz.
Gemeint ist etwa Polen. Der Bundestag beriet deshalb heute darüber, bestimmte Regelungen ins Grundgesetz aufzunehmen, damit sie nur noch mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden können.
Auch jetzt nach dem Ampelaus treten wir dafür ein, dass diese Gesetzesänderungen heute mit einer stabilen und breiten Mehrheit beschlossen werden.
AfD und BSW stimmten dagegen, die Linke mit den anderen Fraktionen dafür. Ins Grundgesetz aufgenommen werden soll etwa, dass es zwei Senate mit je 8 Richtern gibt, dass die Amtszeit der Richter 12 Jahre dauert, es für sie eine Altersgrenze von 68 Jahren gibt und eine Wiederwahl ausgeschlossen ist. So soll eine mögliche politische Einflussnahme extremistischer Parteien auf das Verfassungsgericht verhindert werden. Auch beim Verfahren der Richterwahl gibt es Änderungen. Wenn im Bundestag die nötige Mehrheit nicht zustande kommt, soll der Bundesrat einen Richter wählen können. Dies kritisieren BSW und AfD gleichermaßen.
Sie führen einen Notfallmechanismus ein und wollen damit starke politische neue Kräfte ausschalten.
Morgen soll der Bundesrat über die Grundgesetzänderung entscheiden. Auch dort gilt eine Zustimmung als sicher. Manch einer hatte gehofft, dass im parlamentarischen Verfahren noch weitergehende Absicherungen des Bundesverfassungsgerichts hinzukommen könnten. Daraus ist nun nichts geworden, auch weil die Zeit drängte. So oder so wird das Verfassungsrecht allein nicht vor dem Erstarken autokratischer Kräfte schützen können. Auch das wurde während der Debatte um die Reform klar.
Der Bundestag hat außerdem Entlastungen für Steuerzahler sowie ein höheres Kindergeld beschlossen. Das Kindergeld soll ab Januar um 5 Euro auf monatlich 255 Euro steigen. Außerdem wird der Freibetrag angehoben. Bei der Einkommenssteuer soll der Tarif angepasst werden, um die sogenannte kalte Progression zu verhindern. Sie kann dazu führen, dass Arbeitnehmer trotz einer Lohnerhöhung nach Abzug der Steuern nicht mehr Geld in der Tasche haben. Morgen stimmt noch der Bundesrat darüber ab. Es ist eine sorgfältig inszenierte Veranstaltung, die jedes Jahr in Moskau stattfindet. Putins Jahrespressekonferenz. Im Fokus standen diesmal die heimische Wirtschaft, aber auch der Krieg gegen die Ukraine. Putin gab sich siegessicher, er sei aber auch zu Verhandlungen und einem Treffen mit dem künftigen US-Präsidenten Trump bereit. Rund 4,5 Stunden dauerte die Pressekonferenz, die live im russischen Staatsfernsehen übertragen wurde.
Alle Jahre wieder Putins sogenannter heißer Draht, die Frageshow für Volk und Medien. Vorab seien mehr als 2 Millionen Fragen eingegangen. Viele betreffen die hohen Preise, sagt die Moderatorin, vor allem für Lebensmittel. Tatsächlich liegt Russlands Inflationsrate derzeit bei mehr als 9%, Tendenz steigend. Kein Grund zur Sorge aus Putins Sicht. Es steigen ja auch die Reallöhne, nicht nur die Preise. Selbst wenn man die Inflation abzieht, sind die Einkommen gestiegen. Die Situation in Russland ist stabil. Wir entwickeln uns gut, ungeachtet aller äußeren Bedrohungen. Selbstbewusst wirkt Putin auch, wenn es um Waffen geht, um die Oreshnik-Mittelstreckenrakete etwa. Stimmt es, fragt ein Reporter, was Sie im Westen sagen, dass man die Oreshnik schon beim Start abschießen kann? Sollen Sie doch ein Ziel benennen? Sagen wir in Kiew. Sollen Sie alle Ihre Luftabwehr darauf richten und wir zielen dort dann mit einer Oreshnik hin. Und dann sehen wir, was passiert. Wir sind zu diesem Experiment bereit. Hoffnungen auf eine Waffenruhe in der Ukraine erteilt Putin heute eine Abfuhr. Wenn wir auch nur eine Woche aufhören, geben wir dem Gegner die Möglichkeit, seine Positionen zu festigen, sich auszuruhen und weitere Waffen und Munition zu erhalten. Zu Friedensverhandlungen sei er natürlich bereit, sagt Putin, wie so oft. Viel Spielraum dafür lässt er auch heute nicht.
Die Ukraine war auch Thema beim letzten EU-Gipfel in diesem Jahr. Bevor sich die Staats- und Regierungschefs zu diesem Abschlussfoto aufstellten, hatten sie sich mit Präsident Zelensky ausgetauscht. In Brüssel warb er erneut um Unterstützung für sein Land im Kampf gegen Russland. Und es ging auch um die nächste US-Präsidentschaft von Donald Trump sowie deren mögliche Folgen für den Krieg in Europa.
Ein nordkoreanischer Soldat und ein russischer Soldat, gemeinsam in einem Selfie-Video. Die Ukraine hat es zusammen mit diesen Drohnenaufnahmen veröffentlicht. Das Material soll belegen, dass Soldaten aus Nordkorea gemeinsam mit den Russen gegen die Ukraine kämpfen. Beim Gipfel in Brüssel wissen sie, dass Russland alles unternimmt, um die Grenze zu verschieben. Denn Donald Trump könnte bald versuchen, den Krieg entlang der Frontlinie einzufrieren. Wir können den Konflikt nicht einfach auf unserem Territorium einfrieren. Wir brauchen eine Position der Stärke und die Ukraine braucht Sicherheitsgarantien. Das könnte eine europäische Friedenstruppe sein, die in der Ukraine einen möglichen Waffenstillstand absichert. Eine Idee von Frankreichs Präsident Macron. Europäische Soldaten in der Ukraine? Für den deutschen Kanzler und viele andere kommt diese Debatte viel zu früh.
Erstmal ist hier die weitere Unterstützung der Ukraine wichtig. Ein klarer Kurs, dass es keine Eskalation des Krieges gibt, dass es nicht zu einem Auswechsel zwischen Russland und der NATO.
Zuerst muss man den Krieg gewinnen, die Russen zurückdrängen. Und dann sollte man natürlich nichts ausschließen. Ich finde, wir sollten da offen sein. Die Ukraine ist das eine Thema beim Gipfel. Das andere, die künftigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und den USA. Donald Trump hat Importzölle von bis zu 20% angedroht. Die will man in Europa unbedingt verhindern. Es gibt keine Gewinner in Handelskriegen, das ist klar. Es muss also ein Deal her, den man dem großen Dealmaker Trump anbieten kann. Eine Idee? Europa könnte mehr Flüssigerdgas in den USA einkaufen, wenn Trump dafür auf die Zölle verzichtet.
Tina Hassel in Brüssel. Der letzte EU-Gipfel also vor dem Amtsantritt von Donald Trump. Welche Bedeutung kommt ihm damit zu?
Tja, was will Donald Trump, wenn er in gut 4 Wochen wieder Präsident ist? Diese Frage lag wie ein Schatten über dem Gipfel. Während sich die Europäer für mögliche Handelskonflikte diesmal besser gerüstet zeigen, kam wenig bis nichts Neues zu der Frage, wie man die Ukrainer in ihrem immer verzweifelteren Lage wirklich stark machen kann. Auch deshalb forderte Selenskyj heute mehrfach und sehr eindringlich Sicherheitsgarantien für sein Land. Nur gemeinsam mit den USA könne man Putin stoppen. Damit spricht er aus, was eigentlich alle wissen, ohne die USA geht nichts. Um Trump aber vielleicht doch an Bord zu halten, müssen die Europäer mehr tun, wohl nicht nur finanziell, wohl möglich auch mit Friedenstruppen. Selenskyj auf jeden Fall warb für die Initiative Macrons. Der Kanzler hat auf dem Gipfel erneut mit Donald Trump telefoniert, um auszuloten, wie man gemeinsam zu einem gerechten Frieden für die Ukraine gelangen kann. Aber alle Planspiele für mögliche europäische Friedenstruppen werden derzeit nur im kleinen Kreis und sehr vertraulich diskutiert.
Tina Hassel in Brüssel, vielen Dank. 8 Jahre ist es her, dass der Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz zu einem Ort des Schreckens wurde. Am 19. Dezember 2016, kurz nach 20 Uhr, steuerte ein islamistischer Attentäter einen Sattelzug in die Menschenmenge. Zur Stunde wird der Opfer und Verletzten des Terroranschlags gedacht. Mit einem ökumenischen Gottesdienst in und vor der Gedächtniskirche und 13 Glockenschlägen, einen für jeden der Getöteten. Seit 25 Jahren macht das UNICEF-Foto des Jahres auf Kinder aufmerksam, die Hunger, Gewalt und Krieg erleiden. Erstmals in der Geschichte der Auszeichnung wurde in diesem Jahr gleich 2 Aufnahmen mit dem ersten Preis gewürdigt. Eines von einer Fotografin aus Israel und eines von einer palästinensischen Fotografin. Sie zeigen das Leid der Kinder im Nahostkonflikt.
Ein leerer Blick, Ausdruck des Leids, das der 8-jährige Staff erfahren hat. Fotografiert von der Israelin Avishak Arishuf. Mit seinen Eltern überlebte der israelische Junge den Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023. Etwas in seinem Gesicht war so weit von einem Kindergesicht entfernt, dass ich dachte, das sollte nicht nur ich sehen. Also war es für mich klar, sein Gesicht zu zeigen. Zu zeigen, was mit ihm passiert ist. Das zweite Gewinnerbild zeigt palästinensische Kriegsopfer, die 11-jährige Darin und ihren 5-jährigen Bruder Kinan. Ihre Eltern und 70 Familienmitglieder kamen bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen ums Leben. Fotografiert von der Palästinenserin Sama Abu Eluf. Sie selbst tritt nicht in der Öffentlichkeit auf, gibt keine Interviews. Sie hat weitere Kinder fotografiert. Viele gezeichnet von äußerlich sichtbaren Verletzungen. Das Gros ihrer Fotos entstand in einem Krankenhaus in Katar, auch das ausgezeichnete Bild.
Wenn wir solche Bilder sehen von Kindern, die Krieg erlebt haben, die selbst verletzt worden sind, die Angehörige verloren haben, dann zeigen sie uns, was wir Erwachsenen diesen Kindern antun. Und sie zeigen uns auch, verdammt nochmal, schaut auf die Kinder, versetzt euch in sie hinein. Wir verantworten das und wir müssen einfach verstehen, dass Kinder in so einer Welt nicht länger leben können.
Die UNICEF-Fotos des Jahres, sie zeigen, wie viel Leid Kinder an vielen Orten in der Welt erleben müssen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 20. Dezember.
In der kälteren Luft sinkt auch die Schneefallgrenze, aber winterlich wird es in den kommenden Tagen nur im Bergland. Im Osten und Süden fällt heute Nacht noch Regen, im Bergland ist es zunehmend Schnee. Andernorts gibt's auch mal Wolkenlücken, dazu sind gebietsweise Regen, Graupel oder Schneeschauer unterwegs. Morgen mal dichte Wolken, mal Sonnenschein und nur noch einzelne Regen-, Schnee- oder Graupelschauer. In der Nordosthälfte bleibt es windig. In Küstennähe heute Nacht 6 oder 5 Grad, am Alpenrand wieder leichter Frost. Dort morgen um 0, aber auch sonst nur noch frische 2 bis 8 Grad. Samstag dann vor allem in der Nordwesthälfte windig, dabei weiterhin wechselhaft. In den folgenden Tagen unbeständig und windig. Am Alpenrand gibt's auch länger andauernde Schneefälle.
In den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Ingo Zamperoni zeigen wir Ihnen den Deutschland-Trend. Darin rutscht die SPD ab, liegt nun gleich auf mit den Grünen, deutlich hinter Union und AfD. Außerdem berichten wir, wie Boris Herrmann auf seiner zweiten Solo-Weltumsegelung mit Sturm und Wellen kämpft. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.